Wir haben vor einer Woche gehört, dass wir Menschen sein sollen, die in der neuen Schöpfung leben. Im Grunde genommen haben wir als Christen gar keinen anderen Bereich zu leben, als in der neuen Schöpfung. Wenn wir als Christen immer noch in der alten Schöpfung leben, sind wir umsonst Christen. Ein Christ, der in der alten Schöpfung lebt, ist fehl am Platz. Er ist im falschen Bereich. Und deswegen ist es gut, dass wir uns diesen neuen Bereich heute näher noch anschauen. Wie kommt man von der alten Schöpfung in die neue? Musst du sofort fragen. Wie geht es? Die Antwort ist sehr einfach. Durch Auferstehung. Es gibt keinen anderen Weg in die neue Schöpfung, außer durch Tod und Auferstehung.
Mhm. Amen.
Keine Tricks, keine schlauen Ideen, keine irgendwelche Methoden. Selbst das Gesetz hilft überhaupt nicht. Durch das Gesetz kommst du nicht in die neue Schöpfung. Dann kommst du in den Tod. Das heißt, der einzige Weg ist Auferstehung. Wie bekommen wir heute Auferstehung? Heute, während wir noch leben. Denk nicht mehr, du musst tot sein, damit du auferstehst. Das denken viele. Nein, es gilt heute in Auferstehung zu leben. Wie geht es? Du brauchst Auferstehung. Ursel, wer ist Auferstehung? Wer ist Auferstehung? Jesus, Amen. Jesus ist die Auferstehung. Jesus ist die Auferstehung. Er sagt, ich bin die Auferstehung. In Johannes 11 sagt er das. Ich bin die Auferstehung. Ja, nur damals? Nein, er ist die Auferstehung heute.
Amen.
Und wie kriegst du sie? Was ist der Herr heute? Er ist der Geist. Mhm. Er ist der Geist. Die Auferstehung bekommst du nur durch den Geist. Wiederum kein anderer Weg.
Mhm.
Du kriegst nicht durch Nachdenken. Du kriegst nicht durch Meditation. Du kriegst auch nicht, indem du dir 30 Peitschenhiebe gibst, dich kasteist, indem du ewig fastest. Du kriegst durch den Geist. Du brauchst den Geist. Dann hast du Auferstehung. Kein Geist, keine Auferstehung, keine neue Schöpfung. So, es geht um den Geist. Halleluja. Und der Herr hat sich heute als dieser Geist verfügbar gemacht. Und interessanterweise hat der Schreiber Johannes in seinem Brief geschrieben, durch Jesus Christus ist etwas geworden, was es vorher nicht gab. Wenn etwas geworden ist, dann ist es nicht gewesen. Ja? Und er sagt in Vers 17, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auf dem Computer das Neue Testament zu haben und du gibst das Wort Gnade ein, dann gibt es über 100 Verse. Fast 140. Und es hat mich sehr interessiert, Wie entwickelt sich die Gnade im Neuen Testament? Wo ist viel? Wo ist wenig? Wo ist fast gar nichts? Das ist interessant. In den Evangelien gibt es dieses Wort kaum. In Markus gar nicht. Unglaublich. In Lukas, lob den Herrn. Und in Johannes. Und dann Apostelgeschichte. Wow, gibt es schon viel Gnade. Und dann in den Briefen. Wow, fast in jedem Brief ist Gnade. Und dann in Offenbarung. Schade. Nur noch zweimal. Nimmt schon ab. Herr Jesus, das hat wirklich vieles zu sagen. Dass es in den Evangelien zu wenig ist, zeigt, diese Gnade ist gekoppelt an den Geist. Die Gnade war natürlich schon da in Person des Herrn, aber sie war noch nicht so verfügbar. Aber nach einer Apostelgeschichte ist der Geist schon ausgegossen und sie war verfügbar. Ein Stephanus war voll Gnade. Voll Gnade, als er mitteilt dort zu den Juden. Boah, voll Gnade. Als er gesteinigt wird. Voll Gnade, das ist voller Gnade. Das ist wunderbar. Halleluja. Und ich habe hier einige Verse der Reihe nach gelistet. Die möchte ich mit euch einfach durchgehen. Wie gesagt, es gibt über die Gnade so viele. Ich ermutige euch, schaut euch noch mehr an. In 1. Korinther 15 sagt Paulus etwas sehr Starkes. Ja? Er sagt dort, dass er einer war, der die Gemeinde verfolgt hat, der Christen umbringen ließ, dass er ein schlimmer Mensch war, ein Verfolger. Er hat Jesus auch verfolgt, ohne zu wissen. Und dann hat er eine Wendung erfahren, lobt den Herrn. Und dann sagt er in Vers 10, 15, 10, aber, ich habe die Gemeinde verfolgt, aber, es gab eine Wendung. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist eine gute Haltung. Wenn du von dir redest, was du bist, sag nicht, durch meinen klugen Kopf und super Studium bin ich, was ich bin. Mhm. Nein, nein, nein. Das ist deine Meinung dann. Woher hast du den klugen Kopf? Von dir? Dann erzähl mal, wie man das kriegt. Was wir sind, ist durch Gott. Wenn wir tüchtig sind, sagt Paulus, ist es durch Gott. Rühme dich nicht all dessen, was du gut kannst. Durch Gott, durch Gottes Gnade, bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Das ist sehr wichtig. Die Gnade an uns soll nicht vergeblich sein. Das hängt von uns ab, ob sie vergeblich ist. Sehr wichtig. Darum habe ich geschrieben, ich habe zuerst nur gehabt, unser Umgang mit der Gnade Jesu Christi. Das habe ich als erstes geschrieben. Da dachte ich, fügst du noch aktiver Umgang bei? Umgang genügt doch. Nein, aktiv. Ich habe gesagt, nein, muss rein. Aktiver Umgang. Wir sind vielfach zu passiv. Du hast die Gnade, sie ist dir gegeben. Du lässt sie halt liegen. Neben dir, über dir, unter dir. Nein, wir brauchen die Gnade aktiv. Paulus sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. Viel mehr. Er hat sie alle überwunden. in der Arbeit, im Werk des Herrn. Aber nicht, weil ich der super Paulus bin, sondern er sagt, nicht ich, sondern Gottes Gnade zusammen mit mir. Da muss ich jedes Wort genießen. Er sagt nicht, ich mit der Gnade zusammen. Er sagt, Gottes Gnade zusammen mit mir. Die Reihenfolge ist wichtig. Wer kommt zuerst? Du und dann die Gnade? Oder kommt zuerst die Gnade und dann du? Zuerst die Gnade und dann ich.
Amen.
Aber nicht nur die Gnade und ich nicht. Die Gnade zusammen mit mir. Ah, das ist doch wunderbar. Gnade und ich. Halleluja. Das ist ein Team.
Amen.
Das ist ein Team. Erstens, zweitens, nicht verwechseln. Nicht verwechseln, ganz wichtig.
Amen.
Die Gnade und ich. Wer geht morgen an die Hochschule, zur Arbeit, was weiß ich, Haushalt, ist egal was ihr macht. Was macht ihr? Ihr müsst morgen Teamwork machen. Teamwork. Die Gnade und ich machen was morgen. Wenn das Team arbeitet, dann kommt Erfolg raus. Das ist ein Erfolgsteam. Wirklich wahr. Halleluja. Ihr könnt es nachher ergänzen. Lob den Herrn. Epheser 1. Dort sagt Paulus, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der hat was gemacht. Er hat gesagt, in Christus haben wir die Erlösung bekommen durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Nicht nur nach seiner Gnade. Wisst ihr, die Gnade ist reich.
Amen.
Reich. Und dir in uns hinein hat überströmen lassen. Was macht der Vater mit Gnade? Er lässt sie strömen. Weißt, auch das zeigt, es hat mit dem Geist zu tun. Was will der Geist? Hineinströmen. Hineinströmen. In uns hineinströmen. Ach, ich muss das zeigen. Wie gut, dass ich halt Platz habe hier. So, das ist der Geist, die Seele, Leib. So, und jetzt haben wir hier die Gnade. Und zwar ist die der ganze Rest, die ist überströmend. Ja? Und die will er hier reinströmen. Strömen. Und zwar wirklich viel, viel Gnade strömen. Und die muss rein in den Geist und dann weiter in die Seele. Die Gnade will dein ganzes Denken durchströmen. Was haben wir oft im Denken? Gesetz. Wie kann ich Gott gefallen? Gesetz 1, 2, 3, 4, 5. Das muss raus aus dem Kopf. In unserem Denken muss Gnade. Gnade. Seine Person. Weißt du, den Umgang mit dem Herrn, das ist etwas, was Freude macht. Gnade bedeutet, ich genieße den Herrn. Das ist Gnade. Wir denken manchmal, Gnade ist Folgendes. Da gibt es einen Menschen, der begeht eine schlimme Sünde. Vielleicht, wenn es ganz schlimm ist, bringt er einen anderen Menschen um. Dann wird er gefasst, kommt ins Gefängnis. Und wenn er in USA das macht und in einem bestimmten Bundesland ist, dann wird er verurteilt zur Todesstrafe. Und dann soll er getötet werden nächsten Samstag. Und dann kommt der Oberste des Staates und sagt, nein, er muss nicht getötet werden. Er kriegt lebenslänglich, aber er muss nicht sterben. Und dann hat dieser Oberste ihm Gnade erwiesen. So denken wir oft über Gnade. Vergiss das. Das ist auch schön und vielleicht ist es auch irgendeine Art Gnade, aber wir reden von der Gnade Jesu Christi. Ein Riesenunterschied. Es gibt Leute, die haben in ihrer Bibelübersetzung überall, wo das Wort Gnade steht, unverdiente Güte geschrieben. Das gibt's. Ich habe so eine Bibel daheim. Das ist eine Zeugen Jehova. Aber es ist nicht unverdiente Güte. Gnade ist viel mehr. Gnade ist Jesus Christus. Das ist eine Person. Das ist unser Herr. Halleluja. Und er will in uns hinein überströmen. Und wozu denn? Ein Beispiel ist dieser Vers. Wenn wir zusammen sind in der Versammlung oder auch so zusammen sind, dann kannst du mittels Gnade was machen. Vers 29 von Kapitel 4 in Epheser sagt, du kannst mit deinem Mund, das ist sehr gut, du kannst mit deinem Mund und der Gnade kannst was machen. Du lässt Gnade raus und reichst die anderen da. Für den Aufbau. Das braucht man besonders für den Aufbau der Gemeinde. Was reichst du da in der Versammlung? Was reichen wir einander da in der Versammlung? Gnade. Sehr gut, das ist das Beste, was du machen kannst. Wirklich wahr. Manchmal reichen wir nichts da. Manchmal reichen wir was weiß ich was da. Und das Beste ist Gnade. Doch wirklich, so eine Haltung in der Versammlung. Ich bin hier, um Gnade da zu machen. Für den Aufbau. Da kommt Aufbau hervor. Nee, du reichst Gesetz da. Dann kommt Tod hervor. Oder du reichst, was weiß ich, weltliche Ideen da. Ja. Nein, Gnade.
Amen.
Wunderbar. Und dann gibt es einen weiteren starken Vers. Den hat er in Titus geschrieben. Da ist Paulus schon relativ alt und er hat schon viel Erfahrung und er ist immer noch ein Mensch der Gnade. Und zu Titus sagt er, die Gnade Gottes ist erschienen, allen Menschen Rettung zu bringen. Das ist kostbar. Der Herr möchte durch sein Leben alle Menschen retten. Aber das ist Punkt 1. Und wenn du jetzt die Gnade bekommen hast, was willst du denn machen mit uns? Unter anderem, nicht nur allein. Sie erzieht uns. Ich habe das Wort mir ein bisschen angeguckt im Griechischen. Es ist wirklich ein Wort, das du benutzt, wie jetzt die kleine Janine zu erziehen. Du bringst dir bei, was man machen soll und was man nicht so machen soll. Sie erzieht, die Gnade erzieht, aber es ist lebendig. Die Eltern erziehen die Kinder ja auch in einer lebendigen Weise. Und deswegen, das ist wunderbar, die Gnade erzieht uns nicht wie ein Gesetzesbuch, sondern lebendig. Sie weiß genau in der Situation, jetzt mache ich so. Und die Gnade, wie die Eltern, haben beim Erziehen immer die Liebe im Blick. Es ist ein Erziehen zum Guten hin, weil du den du erziehst, liebst. Ja, das ist kostbar. Den wir erziehen, lieben wir. Und dann ist auch dieses Erziehen herrlich, ist schön. Ich weiß, wieder Gesetzbuch, wenn du deinen Sohn ordentlich gibst, ihm Saures, dann wird auch was aus ihm. Nein, nein, nein. Wenn das zu viel machst, das ist nicht gut. Erziehe in Liebe. Ja. Kann mal sein, du brauchst auch mal das Schreckchen. Kann mal sein. Ja. Aber dann auch mit viel Gnade. Ja, wirklich. Nicht, bis der Stock abbricht. Nein. In Gnade. In Gnade. Das ist wunderbar. Die Gnade hilft uns, die Ungöttlichkeit zu lassen. Sie sagt, lass es, das ist ungöttlich. Lass es doch. Die weltlichen Lüste verleugnen. Sie ermutigt. Lass es, nimm mich. Nimm mich. Ich gebe dir auch, was du brauchst. Die Gnade gibt dir alles, was du brauchst. Das ist wunderbar. Amen. Oh, Herr Jesus. Ihr müsst euch mal vielleicht die Mühe machen, wobei es gar nicht viel Mühe ist, und schauen, wenn Paulus einen Brief schreibt. Wie er einen Brief beginnt und wie er einen Brief aufhört. Paulus hat da ein Muster entwickelt. Aber kein Gesetz, aber ein Muster. Wenn Paulus einen Brief an die Geschwister schreibt, dann beginnt er diesen Brief am Anfang mit etwas, wo er immer anfängt. Er sagt, und egal, ob er an eine Gemeinde schreibt, oder an Timotheus schreibt, oder an Titus schreibt, oder an Philemon schreibt, er sagt, Gnade euch.
Amen.
Gnade dir. So fängt er seinen Brief an. Wir denken, das ist eine Grußformel. Vergiss das. Das ist keine Grußformel. Das will er. Das Erste, was er einer Gemeinde wünscht, ist Gnade. Gnade dir, Philipp. Gnade, Romeo. Gnade. Und dann sagt er viele Dinge im Brief. Und selbst in manchen redet er auch da noch viel über Gnade. Und dann ist der Brief fertig. Was sagt er am Schluss? Letzter Satz auch. Was sagt er? Gnade euch. Friede nehme. Hast dann schon genug Friede. Aber am Schluss sagt er immer noch Gnade. Sogar zum Timotheus, die Gnade sei mit allem Geist. Das heißt, sein ganzes Schreiben, der ganze Brief, sein Brief beginnt mit Gnade und dann schreibt er viel und sagt viel und viel und viel und viel und dann am Schluss Gnade. Von Gnade zu Gnade. Und überhaupt alles, was er macht, in Gnade. Lies mal Jakobusbrief. Guck mal, was er am Anfang schreibt und was er am Ende schreibt. Hochinteressant. Jakobus ist ein Bruder des Herrn. Aber irgendwie liest Petrus Brief. Liest die Petrusbriefe. Wie macht's Petrus? Wie macht Jakobus? Großer Unterschied. Petrus macht es wie Paulus. Er wünscht am Anfang Gnade und am Ende sagt sogar Petrus, der Gott aller Gnade gebe euch oder befestige euch oder was immer. Was sagt er da? 5 Vers 10, 1. Petrus 5 Vers 10, der Gott aber aller Gnade vollende, befestige, stärke und gründe. Der Gott aller Gnade. In 2. Petrus ganz am Ende sagt, wachset aber in der Gnade. Das sind keine Floskeln. Nochmal, keine Floskeln. Das müssen wir genießen. Dass alles, was er macht, alles, was er geben will, soll in der Gnade sein. Was ist der allerletzte Vers der Bibel? Schlag mal die Bibel hinten auf. Letzter, allerletzter Vers. Womit hört die Bibel auf? In der Gnade. Obwohl eigentlich alles fertig ist, da ist ja Neues Jerusalem und. Und dann sagt er trotzdem ganz am Schluss die Gnade. Bis ihr dorthin kommt, Neues Jerusalem, gibt es einen Schlüssel. Jetzt sagst du, ach ja, klingt alles gut. Aber mir geht es gar nicht gut. Ich bin ganz schwach, habe eine Krankheit, was auch immer. Ich habe zum Herrn schon oft gebetet, er soll mir diese Krankheit wegnehmen. Es plagt mich alleweil. Dann geht's dir wie Paulus hier. Oh. Paulus sagt, in 2. Korinther 12, Vers 7, ist mir ein Dorn im Fleisch gegeben, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Um des Willen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir wiche. Und der Herr hat gesagt, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir. Erstaunlich. Zur Zeit in der Apostelgeschichte hat Paulus noch ein Schweißtüchle genommen und geheilt. Müsst ihr mal lesen, da wird manchmal sogar von ihm ein Schweißtüchle geschickt. Na, tue ich es auf deine Krankheit und wirst gesund. Magenschmerzen, Schweißtüchle von Paulus, legst drauf, wieder gut. In Timotheus Brief sagt er, hier, mein Schweißtüchle ist unterwegs zu dir, wird alles wieder gut. Nein, sagt er nicht. Er sagt, trink nicht nur Wasser, trink mal ein Schlückle Wein für deinen Magen. Ja, das zeigt, es ist anders geworden. Er hat nun gelernt, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade. Er sagt, denn meine Kraft in der Gnade ist Kraft. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Das ist Herrlichkeit. Wir sind schwach und nehmen die Gnade und vollbringen was zusammen mit ihr und dann wird der Herr verherrlicht. Wir haben Probleme. Also ich denke, jeder von uns hat Probleme. Oder gibt es problemfreie Zone? Nein, ich denke, wir haben so unsere Probleme. Wisst ihr wozu? Weil sage ich euch, wozu ihr die habt? Dass ihr die Gnade aktiv nutzt. Wenn wir keine Probleme hätten, würden wir die Gnade weg damit und wir machen unser Ding. Und oft haben wir Probleme, damit wir erinnern, da gibt es ja noch Gnade. Oh, ich habe die Gnade vergessen. Ich habe alles durch mich probiert. Bis zur Endstation und dann, es gibt ja noch Gnade. Halleluja. Oh, Herr. Gut, dass du mich bis ans Ende gebracht hast. Und ich dann aufgewacht bin. Halleluja.
Amen.
Ich nehme Gnade. Meine Gnade genügt dir. Und dann sagt Paulus, deswegen will ich mich meiner Schwachheiten rühmen. Damit die Kraft Christi über mir zelte.
Amen.
Weißt du, der nächste Vers 10, das kapierst du gar nicht, wenn du nicht ein Gnadenspezialist bist. Dann ist Vers 10 für dich reinste Theorie. Aber wenn du die Gnade kennst, dann verstehst du, was er in 10 sagt. Mhm. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Naja, was ist denn das für eine Aussage? Wohlgefallen an Nöten, an Verfolgungen, Bedrängnissen. Um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark.
Amen.
Aber das ist Theorie ohne die Gnade. Aber wenn du die Gnade genießt, in allen Situationen, dann sagst du, wenn ich schwach bin, war nichts. Ich habe die Gnade. Und die macht mich stark.
Amen.
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 Amen. Jesus.